Du, Max.
Ja, Jovi.
Was war eine deiner schwersten Entscheidungen?
Das Schicksal eines fiktiven Planeten zu bestimmen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblings-Nerd-Podcast. Wir sind die Nerdflakes, das Team Dachschaden und 363 zauberhafteste Kilometer entfernt von mir sonnt sich der Max. Hallo Urlaubsstimmungs-Max.
Hallo Juvi und hallo Hörwesen. Ich hoffe, ihr gönnt euch uns auf den Ohren mit genau der gleichen Einstellung.
Ja, der Sommer startet. Ich mag das ja sehr, in unseren Folgen so kleine Einblicke hinter die Kulissen zu geben. Und wir machen ja für gewöhnlich einen Monat Aufnahmepause und produzieren vor. Max, übrigens, wir müssen den August noch vorproduzieren.
Ach ja, ja.
Genau, vielleicht machen wir dieses Jahr auch einfach eine Vorproduktion für den September. Mal gucken.
Wir werden sehen.
Genau. Auf jeden Fall ist das dann quasi, sind das unsere Sommerferien, von denen ihr gar nichts mitbekommt, weil wir im Gegensatz zu anderen Podcasts hier nicht einfach irgendwie, weiß ich nicht, so Leisure-Pause machen oder uns Urlaub nehmen oder sowas. Weil wir liefern, Freunde. Wir liefern.
Absolut.
Was liefern wir denn heute, Max? Sag mal, warum ist denn, was für ein Schicksal, was zum Henker, Max? Wieso müssen wir denn so philosophisch starten? Ey, wir haben Montagmorgen 6 Uhr, zumindest wenn diese Folge veröffentlicht wird.
Ja, wir müssen so starten, weil das ganz wichtig in Videospielen ist. Wir reden über etwas, wenn man es kurz von außen drauf guckt, was sehr langweilig ist, über Dialogsysteme. Ist aber unglaublich spannend.
Okay, ich möchte, also ich challenge dich jetzt.
Ja.
Beweis mir, dass das spannend ist. Do your thing, Max.
Also, okay. Wichtig, dass Dialogsysteme sind erstmal dazu da, um Informationen an dich als Spieler oder Spielerin zu vermitteln und sagen, hey, du hast jetzt hier die Auswahl. Ja? Oder du kannst an dem Gespräch aktiver teilnehmen, außer durchzuklicken, was die Textbox sagt. Oder was das Spiel dir sagt. Ne? Also einfach nur durchzugehen. Und das ist ein essentielles Merkmal von erzählerischen Videospielen geworden. Also wenn man vorher so die ersten Final Fantasy sich angeguckt hat, da ging es dann nur der Text durch und hat die Geschichte erzählt. Das war cool, aber es hat dir einfach nur die Geschichte erzählt.
Also wie Star Wars zum Start mit der Wall of Text.
Ja, genau.
Ne? Oder also, Spaceballs.
Genau. Wo bald der zweite Teil kommen soll.
Remake machen, da müssen wir auf jeden Fall mal drüber reden. Max, ich glaube, wir haben ein Thema für den Sommer.
Sehr gerne.
Ja.
Also im Prinzip, wie es dann halt nur wie ein Film lief. Ne? Und weil sich Spiele ja entwickelt haben, hat man versucht, dem Spieler mehr Möglichkeiten zu geben, an der Geschichte teilzuhaben. Also nicht nur einfach, die Geschichte läuft nach Plan A, weil das ist die Geschichte, sondern die Geschichte kann auch kleine unterschiedliche Verläufe nehmen, wo sie halt anders teilnimmt. Oder wo man andere Informationen herbekommt, also um den Rest des Spiels zu verstehen.
Ist da eines der krassesten Beispiele Baldur's Gate 3?
Ja, bei den neueren Sachen auf jeden Fall. Wobei auch schon die ersten zwei Teile konnten das ganz gut.
Mhm. Und ja, ich habe irgendwo gelesen, dass du irgendwie über 1000 verschiedene Endmöglichkeiten mit winzigsten Abstufungen hast.
Ja. Das ist bei Baldur's Gate 3 echt sehr beeindruckend. Bei Baldur's Gate 1 und 2 sind es, glaube ich, nur 5 oder 6 verschiedene Enden. Aber hey, die machen auch was.
Ja, also ich meine, 5 bis 6 verschiedene Enden kann man sich halt noch irgendwie angucken. Aber bei 1000, ich meine, wie gesagt, feinste Abstufungen, ne, muss man vielleicht auch mal die Kirche im Dorf lassen. Aber trotzdem, ich würde mir kein 5-Stunden-YouTube-Video mit allen möglichen Baldur's Gate Enden angucken.
Warum klingt das so, als hättest du es getan?
Also ich habe mir tatsächlich bei anderen Videospielen mit differenzierenden Enden, habe ich mir die Enden angeguckt, die ich nicht spielen wollte. Also du hast ja auch manchmal so maximal negative Enden, wenn du irgendwie einfach als Lemurensohn durch die Welt rennst. Und Das ist, ne, ja, um mal den großartigen Papa Gronkh zu zitieren.
Absolut.
Und der, den will ich halt nicht spielen, aber ich bin ja halt auch so hyper neugierig. Also ich meine, Max, du kennst mich. Stell mir du kannst eine Kiste von mir beim Rollenspiel auf den Tisch stellen und kannst sagen, du darfst auf keinen Fall da reingucken, ansonsten kriegst du keinen Schokoriegel von mir. Das wird keine 5 Minuten dauern, bis ich in diese Kiste geguckt habe und das so versucht habe zu machen, dass du es nicht mitbekommst. Aber ich bin halt urneugierig. Und deswegen will ich schon wissen, wie diese Enden aussehen. Aber ich möchte nicht die Spielentscheidung dahin treffen.
Selbstverständlich. Mache ich übrigens nicht großartig anders.
Ja, ja, das und deswegen, nein, die Baldur's Gate-Enden habe ich mir nicht angeguckt, weil ich Baldur's Gate noch nicht durchgespielt habe. Mhm. Aber das wäre wahrscheinlich was, wo ich, da hast du ja, glaube ich, auch so zumindest grob, so kompassmäßig, tendenziell eher positivere und tendenziell eher negativere Enden.
Ja.
Und ich bin so ein, Happy-Go-Lucky-Spieler, weißt du? Ich mag es in der, wie nennt man das, also im Story-Modus zu spielen.
Ja.
Und außer bei Doom. und ich mag das dann halt auch tatsächlich so schöne Enden zu erreichen, weil ich spiele ja um diesem wirklich immer frustrierend werdenderen Nachrichtenalltag zu entgehen.
Ja.
Und ne, und deswegen, ja, ich finde es schön, dass wir jetzt über Dialogsysteme sprechen, aber mir ist noch nicht so ganz klar, was genau, also ist damit tatsächlich gemeint, die Box, die mir sagt, der NPC sagt XY und ich habe Antwortmöglichkeiten A bis Z oder?
Gehen wir das mal anders an. Ja. Ich fange kurz bei den Anfängen an, zumindest von denen, die ich rausgefunden habe. Gibt bestimmt Sachen, die da noch vorkommen.
Okay, sehr gut.
Ja, aber
die Hörwesen lehnt euch mal kurz zurück. Der Recherche-Max erklärt uns, wie die historische Entwicklung der Dialogsysteme in Videospielen stattgefunden hat.
Gut. Ich setze mein Professorenmützchen auf. Entschuldigung. Ich hab verschluckt.
Okay, der Tee war noch heiß, wa?
Ja. Ich spiele den jetzt. Ich
habe die Schnüsse am Kaffee verbrannt. Du bist echt nicht alleine.
Okay. Es fing bei Ultima 4 Quest for the Avatar von 1985 schon an. Da konnte man als Spieler oder Spielerin gezielt Wörter eingeben. Also du hast ein Textfeld bekommen, in dem du Sachen eingeben durftest. War auch schon so ein Ding bei Sierra-Spielen. Da wurde es aber anders genutzt. Und hier hat man das halt benutzt, um Informationen von Nicht-Spieler-Charakteren zu bekommen. Mhm. Also sogenannten NPCs. Ne? Mhm. Das war dann ein sogenanntes Keyword-System. Da hast du halt irgendwie gefragt, Schatz im Norden? Und dann hast du die entsprechende Information ausgespuckt. Aha. Nee, Schatz im Süden. So.
Okay.
War heutzutage ist das sehr primitiv gesehen. Auf damaligen Stand war es was ganz Besonderes, weil du halt entweder nur klar die Informationen bekommen hast, also ne, du hast den Text bekommen, so und so sieht's aus. Oder für Sierra Games, dann hast du da irgendwas draus gemacht. Und in so Rollenspielen war das was Spezielles. Da hat man das so noch nicht benutzt, weil du hast dann einen Text bekommen hast, der dann mit Informationen aufgefüllt wurde. Ziemlich coole Idee. Ist aber der erste Schritt weg vom einfach nur Lesen hin zum ich nehme aktiv an dem Spiel teil als der Charakter, der ich bin.
Okay, also das bedeutet im Endeffekt, ich bin durch eine Welt gelaufen, bin auf einen NPC getroffen, hab dann einen Dialog ihm gehabt und innerhalb dieses Dialoges hatte ich ein Textfeld, wo ich Keywords, die ich aber vorher nicht kannte.
Oder vielleicht kanntest, weil das irgendwo im Spiel aufgetaucht ist und dann konntest du danach fragen.
Ja, aber so meine ich das nicht. Also wenn ich auf der Suche nach einem Schatz bin, dann ist klar, dass Schatz ein Keyword ist, aber dass zum Beispiel ich auch nach dem Wärter am Tor fragen könnte, da musste ich selber drauf kommen durch Try and Error.
Ja, genau.
Okay.
Oder, also natürlich kann man den dann das fragen, ob er das dir dann beantwortet, weiß ich natürlich jetzt gerade nicht. Aber wahrscheinlich schon. Oder er sagt einen Standardsatz mit, das hat jetzt hier nichts zu tun oder irgendwie sowas. Das wäre dann auch eine Option. Mhm. Weil ein bisschen einschränken mussten sie sich ja auch. Das wäre dann auch wieder sehr, sehr, sehr groß geworden.
Okay.
Dann haben wir 1990 eine quasi ein bisschen Revolution für Dialogsysteme, nämlich die Point-and-Click-Revolution, wie man es nennen könnte. Mit Monkey Island wurde ja also das Multiple-Choice-Prinzip ein bisschen perfektioniert, möchte ich sagen. Weil du, also du hattest schon mehrere Spiele vorher, aber Monkey Island war so das Spiel, wo es richtig, richtig gut geworden ist. Du hattest halt immer mehrere Antwortmöglichkeiten in einem Gespräch mit einem Charakter und die konntest du halt auswählen, um das Gespräch zu bestimmen. Und in Monkey Island hat das tatsächlich auch Verlauf auf Schwierigkeitsgrade genommen und auf Teil der Geschichte. Weil du konntest damit zwei verschiedene Pfade des Spiels gehen. Das war ziemlich cool. Also entweder den Pfad mit ganz vielen Rätseln, wo du halt ganz viel rumbasteln musst oder irgendwelche Gegenstände kombinieren musst, oder der einfachere Pfad mit mehr Beleidigungsduellen.
Okay.
Das ist damit möglich gewesen. Das war halt so eine Perfektion von diesem Multiple-Choice-Prinzip. Aha. Das war ziemlich cool und kam sehr, sehr gut an. Also gerade weil bei Monkey Island der seltsame, witzige Ansatz gut zu tragen gekommen ist, eben beispielsweise mit den Beleidigungsfechten. Da war es halt auch aktiv Teil des Spielsystems.
Aber hat denn Ultima schon diesen Storytelling-Aspekt mit in das Dialogsystem reingenommen?
Sie haben halt Standardantworten gehabt und dann hast du ein paar einzelne Sachen, die du damit noch zusätzlich bekommen konntest.
Okay, also das heißt, dieses Show, Don't Tell hat eigentlich mit Monkey Island angefangen.
Ja,
also das, ne, dass du über diese Beleidigungsgefechte.
Die waren toll, die waren unglaublich.
Ja, die waren großartig. Ich muss nur gerade darüber nachdenken, dass wir die ja auch eigentlich regelmäßig miteinander machen. Und ich glaube, wir sind da relativ unentschieden.
Ich zittere.
Dann nimm den. Egal. Genau, also das heißt, aber im Endeffekt sind wir jetzt relativ neu im Videospielgenre, was diese Art von Videospielen angeht.
Ja.
Aber schon relativ weit in der immersiven Entwicklung, sage ich jetzt mal.
Ja, aber die Sprünge sind tatsächlich relativ groß, was die Zeiten betrifft.
Ja, aber wenn ich mir mal überlege, dass, wenn wir irgendwie so von Ultima 4 reden, da, was sagtest du, wann ist das rausgekommen?
85.
Ja, Mitte der 80er, ne? Also das, ja, 40 Jahre, ne? Max, 40 fucking Jahre. Und dann hast du irgendwie so 5 Jahre später mit Monkey Island halt schon so einen ersten Sprung für ein Genre, das sich gerade mal Ende der 70er entwickelt hat. Also das ist so, ne, ich finde das schon krass.
Oh, das geht noch weiter. Gerade in Rollenspielen war es dann sehr beliebt. Und 7 Jahre später wurde es in Fallout sogar sehr relevant genutzt. Also in dem ersten Fallout, nicht Fallout 3 oder so, sondern das erste Fallout. Ne? Mhm. Und das war halt ein Rollenspiel. Mhm. Das kann man heute noch ganz gut spielen.
Ja, aber ich habe echt tatsächlich Probleme mit, also kurz meine Gedanken. Ich habe gerade so 5 Gedankenstränge in meinem Kopf. Ich bin viel zu aufgedreht. Das ist ganz furchtbar. Das ist, ist meine hyperaktivste Zeit des Tages. Womit ich bei diesem Spiel, also spezifisch bei Fallout 1, nur schwer klarkomme, ist die Grafik, weil die so matschig ist, dass ich teilweise gar nicht sehe, was will diese Grafik von mir.
Okay, das verstehe ich. Ich glaube, da gibt es gerade einen Remake von Fans gemacht. Das sieht ganz gut aus.
Ja, aber das ist so irre, weil ich habe dieses Problem mit anderen Spielen nicht, die eine ähnliche Grafik haben. Aber ich glaube, bei Fallout sind so viele Details eingebaut gewesen in den Walls und in den Welten. Und du hattest so viele unterschiedliche Gegnertypen, dass diese Detailfülle für mich nicht sauber transportiert wurde.
Kann auch in der Farbpalette liegen.
Problem.
Nee, es kann auch in der Farbpalette liegen. Die war im Wesentlichen grau-braun.
Ja, das stimmt.
Also da kann es einfach verschwommen sein. Da kannst nicht zwangsweise du was für.
Na gut. Liebe Hörer, schreibt uns doch mal, ob euch das so ging. Also das fände ich jetzt tatsächlich echt interessant. Auch wenn das überhaupt nichts mit Dialogsystemen zu tun hatte. Gibt es Spiele, wo so so Grafik mit euch was gemacht hat? Also wo ihr gesagt habt, so, also auch wenn der Grafikstil bei anderen Spielen funktioniert, aber speziell bei dem hat es gar nicht funktioniert. Mhm. Oder das Gegenbeispiel. Also für mich ist das das krasseste Gegenbeispiel Borderlands. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Comic-Stil für mich funktioniert. Und Max, als wir das erste Mal zusammen Borderlands gespielt haben, ich meine, du hast live mitbekommen, wie ich ausgeflippt bin.
Ja. Ich fand's fantastisch. Das ist ein tolles Spiel.
Ja, du hast auch eine halbe Stunde durchgelacht, weil ich nur am Quieken war.
Ja.
Ja, aber egal. Zurück zu Dialogsystem.
Zurück zu Fallout 1. In Fallout 1 hattest du halt verschiedene, weil du hast ja einen Charakter dir gebaut. Also einen Charakter, der aus der Vault kam, also aus diesen Schutzbunkern. Und hast dann halt ja verschiedene Werte gehabt. Und das nahm tatsächlich Einfluss auf die Dialoge. Also wenn dein Charakter zum Beispiel eine Intelligenz von 1 hatte, was das Minimum des Spiels war, hast du sehr primitive Dialoge geführt. Das hatte auch komplett Einfluss auf die Geschichte des Spiels genommen. Es gab irgendwann so eine UFO-Sekte in dem Spiel. Und die fanden dich dann ganz toll, weil du alles geglaubt hast, was die dir erzählt haben. Mhm. Das war fantastisch umgesetzt von dem, was deine Charakterwerte dir mitgegeben haben. Weil in der grundsätzlichen Story des Spiels hat sich nicht viel verändert. Aber die Einflussnahme, die dein eigener Charakter in dieser Welt genommen hat, war dadurch sehr stark gegeben. Also du hast halt andere Dialoge geführt, du hattest andere Zugriffe auf bestimmte Gegenstände, die du dadurch bekommen hast. Du konntest leichter bestimmte Informationen bekommen, die dich im Spiel weitergebracht haben oder Erfahrungspunkte gegeben haben. Also, oder du konntest bestimmte Sachen gar nicht erst auswählen. Also wenn dein Charakter zum Beispiel nicht klug war, konnte er eben bestimmte Dialogoptionen gar nicht wählen. Also die hast du gesehen, ne? Aber du konntest die nicht auswählen. Und das machte Fallout sehr zu dem damaligen Zeitpunkt, also 1997, sehr einzigartig, weil du damit überhaupt erst einen Unterschied machtest, was dein Charakter eigentlich schon konnte. Und das halt sehr deutlicher Einfluss nahm auf das Spiel. Und das ist zu dem damaligen Zeitpunkt extrem cool gewesen. Heute ist das mittlerweile relativ Standard, aber das hat man damals erst 97 erst eingeführt. Und das war super cool.
Okay, irre, okay. Aber die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, wo war, also anders, jede Entwicklung, jede Weiterentwicklung hat ja irgendwo einen Bedarf. Also das heißt, da muss ja jetzt zum Beispiel Fallout, die das ja wirklich vorangetrieben haben und dann eine Brücke gebaut haben durch Innovation, die müssen ja irgendwo da einen Bedarf erkannt haben.
Ja.
Also, dass die gesagt haben, so, hey, wir haben schon hier eine recht komplexe und eigentlich super deprimierende Storyline.
Ja.
Lass doch mal den dummen Charakter von der UFO-Sekte gefeiert werden, weil er einfach so dumm ist, dass er diese UFO-Nummer glaubt.
Ja.
Wo war da der Punkt, dass die Entwickler sich die Geldmühe gemacht haben? Weil das ist ja auch ein Invest, ne?
Ja, das ist richtig. Damals war es eine Entscheidung für, wir wollten was Einzigartiges machen. Also, da war es eher man wollte sich von den anderen Spielen unterscheiden. Ne? Du hattest halt einen Markt, der übersättigt war zu dem Zeitpunkt. Das ist so der Zeitraum, gerade noch die ersten Ausläufer von dem Konsolenmarkt und so. Das traf auch die PC-Spieler. Da war es wichtig, sich abzugrenzen. Und das ist denen mit Fallout gelungen. Und also da ist was Spezielles draus zu machen, was Neues rauszupushen. Und aber es gab andere Gründe, warum man generell komplexere Systeme gemacht hat, nämlich dass der wieder wachsende Konsolenmarkt relevanter wurde. Das heißt, man musste sich auch neue Ideen überlegen, wie man das, was man am PC erleben konnte, zumindest ansatzweise auf die Konsole bringen konnte. Und eben dann diese Entscheidungstiefen weitertragen konnte. Dass das halt auch möglichst intuitiv funktioniert, dass du nicht irgendwie ganz lange durch irgendwelche Textsachen scrollen musst, sondern einfach nur, weiß nicht, zum Beispiel, was das nächste Innovative nämlich, dass du ein Dialograd hattest. Das kam nämlich erst 2007 so richtig als Meilenstein auf mit Mass Effect. Mhm. Das war damals für die Xbox entwickelt worden, für die erste. Und da hast du halt weniger komplette Texte, die dann da standen, was du dann sagen wirst. Also wie bei Fallout. Sondern eher nur noch Intention, also das, was du machen wolltest. Also ja, kurze Bullet-Point-Sätze, ne, so was ich tue dies und das, Aber du hast nicht komplett gesehen, was das Ergebnis daraus sein wird, sondern nur noch eine Intention und eine Angabe, ob es jetzt, ja, im Mass Effect-Fall Renegade, also aggressiv, oder ich glaube Vorbild, Paragon warst. Und das, dadurch sind dann, wenn du diese beiden Antwortmöglichkeiten gewählt hast, unterschiedliche Dinge passiert.
Also das ist ja schon sehr nah am Leben, ne?
Ja, genau. Also, dass du eben nur noch Emotionen quasi hast mit kurzen Sätzen und dann eben das Outcome danach siehst, was dann passiert ist. Als Beispiel für die Aggressiven, nehme ich jetzt mal aus Fallout. Du hast eine Situation, wo ganz viele Leute, wo jemand an so einem Fallout Computer saß.
Mass Effect.
Entschuldige, aus Mass Effect.
Okay.
Du hast recht. Ja, danke. Das war natürlich Mass Effect. Da sitzt jemand an einem Computer und tippt etwas und du bist mit deinem Charakter da gerade reingekommen und weißt nicht, was er da tut. Und du hast vorher ganz viele Feuergefechte erlebt. Und du hast halt einmal die Möglichkeit, ihn anzusprechen oder auf die Bildschirme zu schießen und dafür zu sorgen, dass er dir seine Aufmerksamkeit widmet. Das Fiese ist, du hast nur reagieren und reden dort stehen.
Oh, das heißt, du weißt nicht, dass reagieren bedeutet, du zerschießt deine Bildschirme.
Genau. Und das reine Reden heißt auch nicht, dass es von Erfolg gekrönt ist, weil du warst vorher nur in Feuergefechten. Du kannst also dir damit auch einen echten Nachteil erhandeln. Mhm. Nur, dass der andere vorbereitet ist oder irgendwelche Sachen aktivieren kann, das willst du ja gar nicht. Deshalb weißt du nicht, ob das eine gute Entscheidung ist. Aber es macht diese Dialoge sehr cineastisch und schnell begreifbar, was es macht. Also du hast halt, okay, ich will eher die Schiene fahren, mit den Leuten umzugehen, statt sie zu erschießen, dann hast du eben die Option dieses Vorbilds. Aha. Das heißt nicht, dass du den Leuten da trotzdem auf die Nase haust, weil die Dinge tun, die nicht in Ordnung sind, aber im Normalfall gehst du den diplomatischen Weg, sagen wir mal so.
Okay, ja, das mit den ablaufenden Zeitbalken, wenn du eine Entscheidung treffen willst, kenne ich auch und das ist tatsächlich was ich in Spielen echt furchtbar finde.
Das kam tatsächlich erst ein bisschen später mit den ablaufenden Zeitbalken.
Achso, ich dachte, dass das, wenn du nur kurz Zeit hast, dass das...
Da war es noch nicht der Fall, nein.
Okay, warum hattest du dann nur kurz Zeit?
Ja, zum Überlegen. Du hast natürlich, kennst du ewig ausbalancieren, aber du weißt es halt eigentlich nicht. Ah, du hast ja nur die kurzen, kurzen Ansätze. Und du bist in einer cineastischen Situation, da denkst du eigentlich normalerweise nicht ewig nach. Mhm. Du brichst da halt die Tür auf und stehst, oder hast die aufgemacht in irgendeiner Weise und kommst dann da in diesen Raum rein. So. Mhm. Und das ist halt alles so eine Sequenz.
Okay, also ich habe das mit diesen ablaufenden Balken das erste Mal bei diesem Walking Dead Spiel gehabt und ich bin da irre geworden.
Ja, genau. Da war es auch der Fall.
Ach, okay. Übrigens, ist das tatsächlich das erste Mal gewesen, dass Sie das gemacht haben?
Soweit ich weiß.
Ah, okay.
Soweit es meine Recherchen hergegeben haben. Das kann natürlich auch irgendwo vorgekommen sein, aber dann war es eher ein nischigeres Ding. Dass es nicht so groß breit getreten wurde. Also Telltale ist Walking Dead war ziemlich gut bekannt. Übrigens meine Eingangsaussage mit dem imaginären mit dem Planeten, ne, mit dem fiktiven, das ist aus Mass Effect.
Aha.
Weil da kannst du dich entscheiden, wie das Schicksal eines Planeten ausgeht und eben entsprechend mit diesen beiden Varianten. Beide Sachen haben ihre Gründe, das Schicksal zu entscheiden, war trotzdem nicht einfach. Das ist eine Nummer, die ist nicht simpel.
Ich hatte das tatsächlich bei einigen Spielen, wo du halt weißt, also es gibt ja auch so diese ganz perfide Variante, es werden in jedem Fall ganze Planeten ausgelöscht.
Ja.
Egal, wie du dich entscheidest, du kannst halt nur Pest oder Cholera wählen. Und das sind richtig, übrigens Spiele, die ich nicht mag.
Es ist aber eine so eine Entscheidung. Weil die hat, also Mass Effect ist da was Besonderes an der Stelle, die haben drei Spiele, wo das dann auch weitergetragen wird. Also deine Entscheidung aus dem ersten Teil wird bis in den letzten Teil mitgenommen. Das ist schon ziemlich cool. Ja. Und macht die Geschichte dieses Charakters halt sehr, sehr einzigartig. So um diese Immersion nochmal, das ist meine Figur, mein Charakter, den ich mir da aufgebaut habe. Und macht eben diese Vorgehensweisen mit dem Aggressiv oder diesem Paragon und sowas, ne? Macht sie halt einfach zu deinem Charakter. Und das ist ziemlich, ziemlich spannend. Und eben eine große Space Opera in dem Fall daraus. Also so ein Mass Effect-Ding. Ja, dann haben wir die Entscheidung unter Druck, wo du die ja gerade angesprochen hast. 2012 The Walking Dead, dem Telltale-Spiel. Also da geht es tatsächlich um Geschichten erzählen. die sind da ziemlich gut drin. So ein bisschen kann man sich das vorstellen wie so Point-and-Click plus mehr Geschichtsfokus. Und sind da eben ja dazu übergegangen, bestimmte Sachen zu beantworten. Selbst wenn du sie nicht beantwortest, passieren Dinge. Also dann wird irgendetwas umgesetzt. Du hast also meist so gesehen drei Antwortmöglichkeiten. Eine aktive Entscheidung für A, eine aktive Entscheidung für B oder eine ich lasse es einfach passieren Antwort.
Mhm. Und die konnte teilweise echt übel sein.
Ja, das war im ganzen Spiel so.
Das ganze Spiel. Sag ich. Also ich bin ja eben Mensch, ich lebe nach dem, oder ich versuche nach dem Grundsatz zu leben, wenn du eine Entscheidung treffen musst, triff eine Entscheidung, weil das ist besser als keine zu treffen.
Da bin ich bei.
Aber in dem Spiel habe ich ein paar Mal da gesessen und habe mir gedacht, ich glaube, ich fange den Spielstand nochmal von vorne an. Ist mir egal, ob ich da jetzt gerade 10 Stunden verbrannt habe. Also.
Das war übrigens eins der ersten Spiele, bei dessen Ende ich tatsächlich sehr, sehr, sehr getroffen war.
Ja.
Das spoilere ich nicht.
Weißt du was, Max? Ich würde jetzt The Walking Dead einfach mal auf unsere Halloween-Liste setzen. Was hältst du davon? Bitte. Wir müssen ja nicht explizit über das Spiel reden.
Da gibt es noch mehr Spiele zu.
Ja, ich weiß. Aber das ist ja auch eine Geschichte. Also das Universum The Walking Dead ist ja auch eine Geschichte voller Niedergang und Missverständnisse. Und
Missverständnisse, sogar sehr viele davon.
Ja, genau. Also das... Ja,
ist eine gute Idee.
Sehr schön. Dann
kommen wir zu einem erneuten kleinen Meilenstein, nämlich dem Spiel Oxenfree. Das war so ein... Kann ich schlecht erklären, was das für eine Art von Spiel war. Ich habe es zwar gespielt, aber ich kann dir nicht sagen, wie das genau zu erklären ist. Du bist quasi ein Ermittler und versuchst im Wesentlichen über Textboxen und Telefongespräche Dinge herauszufinden. Und auch die nimmst du auch aktiv dran teil.
Vorschlag von meiner Seite, wenn das auditiv schwierig zu erklären ist, ich packe einfach den Link zu der Steam-Page am besten.
Das ist eine gute Idee.
Und da können sich dann alle Hörwesen, die Interesse haben, die Trailer angucken und das Spiel wird da ja auch so ein bisschen erklärt.
Ja.
Und wer da keinen Steam-Account hat, das kann man auch einfach in Chrome, Firefox, whatever, ihr für den Browser benutzen, auch da aufrufen.
Genau, da wird es auch erklärt.
Genau.
Jedenfalls war da was Besonderes bei. Du hast halt Gespräche, wie ich ja gerade schon angesprochen habe. Da konntest du einfach unterbrechen in dem Gespräch. Und haben die anderen Leute auch entsprechend darauf reagiert. Also das waren dadurch sehr natürliche Gespräche und du hast halt entweder bestimmte Momente abwarten können oder bestimmte Zeitpunkte raussuchen können, das will ich jetzt haben. Oder da möchte ich näher drauf eingehen oder da möchte ich eine Reaktion provozieren, weil du hast ja Dinge ermitteln wollen. Mhm. Und dadurch hast du ein sehr, sehr lebendiges, gefühlt sehr ungeskriptetes Dialogerlebnis gehabt. Also das brach aus diesen festeren Konstrukten halt deutlich aus.
Mhm.
Und das war ziemlich cool. Also das ist aber schwierig, das für andere Spiele umzusetzen, weil du eben Oxenfree sich gedauert darauf gesetzt hatte. Das ist mal unser Kernkonzept. In anderen Spielen ist das meistens ein Nebending und trotzdem wichtig. Dann haben wir nochmal einen Sprung von 3 Jahren zu Disco Elysium. Übrigens cooles Spiel.
Ja.
Absolut cooles Spiel.
Mhm, das stimmt.
Es ist so irre.
Das Spiel ist mein Leben, ey.
Ich
möchte euch nur kurz, also liebe Hörwesen, Max macht ja immer Notizen und er hat hier so einen roten Faden drin. Der hat jetzt nicht so viele Informationen, aber er hat so für sich immer so Überschriften reingesetzt und bei Disco Elysium steht, also Disco Elysium, Klammer 2019, jetzt spoiler ich, wann das rauskam, innere Stimmen als Gesprächspartner, Disco Elysium. Oder?
Ja.
Das war gerade, als ich das gelesen habe, der Punkt mit, das Spiel ist mein Leben. Ja, manchmal braucht man einfach auch eine kompetente Meinung.
Ja, das ist in Disco Elysium sehr speziell. Also deine Charakterwerte bestimmen deine inneren Stimmen im Spiel.
Okay.
Also ob du eher so der Draufgänger bist oder ob du eher so der richtige Cop bist oder ob du so der Partygänger bist, der Verschwörungstheoretiker, all das bestimmen die inneren Stimmen im Spiel. Deine ganzen Werte bestimmen sich darauf und geben dir Dialogoptionen. So wie mit deinen
Aber
inneren
Stimmen. Aber das ist Stimmen. Ja auch in der Realität so.
Ja.
Ich weiß nicht, was meine innere Stimme macht, aber meine innere Stimme sagt mir manchmal, stell diese Tasse ab, bevor du sie wirfst.
Das ist eine Good Cop-Entscheidung, ja.
Ja.
Also dieses Spiel ist ganz, ganz speziell. Also die Charakterwerte, die man hat, halt nehmen explizit Einfluss auf das, was du im Spiel an Dialogen hast. Und das ist so wild, was du da teilweise an Gesprächen führst. Du kannst den richtigen Revoluzer spielen, der versucht, überall irgendwelche Graffitis drauf zu sprühen. Und dazu sollte man bedenken, der Typ, den man spielt, ist so ein abgehalfteter Cop. Also richtiger Rauschebart, total abgeranzt und versucht, sein Leben irgendwie halbwegs in den Griff zu kriegen. Oder auch nicht, je nachdem, was man halt gewählt hat.
Okay.
Ist super interessant.
Also ich habe gerade mal parallel kurz gegoogelt, weil das klingt wirklich total spannend. Und liebe Hörwesen, ihr wisst, dass ich liebe Spiele, die ein Ende haben und keine 100 Stunden alles. Spielzeit. Die Hauptgeschichte kann man in 20 Stunden spielen. 100% Abschlüsse dauern im Schnitt irgendwas zwischen 40 und 50 Stunden.
Kann ich sehr empfehlen. Es ist wirklich, wirklich witzig. Oder auch sehr traurig, je nachdem, was man halt macht. Ne? Also die Story ist sehr, sehr offen und man kann damit mit dem Charakterwerten sehr interessant umgehen. Es ist wirklich cool. Den Ansatz hatte früher schon ein anderes Spiel, und zwar Planescape Torment. Da durchlebte man quasi immer sein altes Leben und hat so einen Zombie-Krieger, oder auch nicht wirklich Zombie, sondern egal, Zauberkrieger, der eben auch schon ganz massiv davon beeinflusst wurde und dadurch andere Sachen entdeckt hat. Sein Innerstes und seine eigenen wirren Dinge, die er da gemacht hat in früheren Leben. Okay. Aber Disco Elysium hat das halt mit moderneren Techniken nochmal perfektioniert.
Und kostet, glaube ich, auch gerade nur so um die 10 Euro auf Steam, wenn ich das so auf dem...
Und wenn nicht wartet auf den nächsten Sale, wahrscheinlich den Summer Sale, der halt bald kommt, dann könnt ihr zugreifen, weil das Spiel ist wirklich cool. dann habe ich noch ein kurzes und eine Vermutung, wie es in der Zukunft weitergeht. Das Spiel Pentiment von 2022 von Obsidian geht noch einen Schritt weiter. Da wird Sprache auch visuell dargestellt. Also du hast die Bildung und die Herkunft und den sozialen Stand deines Charakters bestimmt, wie er spricht oder wie er schreibt. Also mit Schreibfehlern, mit Fachsprache. Also wenn du zum Beispiel jemanden hast, der in der Firma groß unterwegs war, oder in einem, ich weiß nicht genau, worum es in dem Spiel exakt geht, aber ich weiß nur, dass es existiert. Also je nachdem, was im Hintergrund er hat, bestimmt es, wie das Spiel vorgeht mit dem, was er macht. Also ob er bestimmte Sachen falsch schreibt, also in irgendwelchen Tagebüchern oder so, oder ob er viel Fachsprache benutzt. Ist cool. Der Ansatz ist ein sehr, sehr cooler Ansatz, um zu gucken, was kulturelle Sachen Einwirkungen auf Charaktere haben. Und wenn man es natürlich weiterspielen, kann man eben dann auch zusätzliche Bildung nachher noch mit einbinden und das eben auch sehen, dass das Schriftbild sich verändert. Und was meine Vermutung so für die Zukunft ist, weil ich bin tatsächlich mit meinen Notes durch, dass euch zum Beispiel AI, die Geschichte, die wir ganz von Anfang hatten, also mit den Keywords, in Kombination mit dem, was wir jetzt gerade zuletzt hatten, zu ganz, ganz spannenden Dingen führt. Also wir können, wenn wir sie entsprechend darauf trainieren, sehr natürliche Gespräche führen lassen. In Spielen. Mhm. Wenn man das richtig macht. Ne? Oder kannst du halt sehr trotzdem auf das Spiel fokussierte Gespräche führen lassen, die aber eben natürlicher ablaufen. Also so wie wenn wir beide jetzt miteinander reden oder ich mit jemandem x-beliebigen auf der Straße rede. Also zum Beispiel ein Kassierer, das Gespräch wird natürlich.
Mit Menschen?
Nee, nicht mit Fremden. Sondern mit Leuten auf der Straße. Leute, die ich kenne zum Beispiel. Okay, ich spreche nicht mit Fremden. Okay. Die Fremden können mich nur hören.
Zombies.
Richtig, richtig, richtig. das ist so mein Ansatz, dem ich denke, dass es demnächst damit weitergeht. Oder sie sind brillant geschrieben, wie in Claire Obscure Expedition 33. Das kann ich mir auch vorstellen.
Ja, aber sind sie denn, also ich meine, das wird ja auch KI unterstützt sein. weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es heutzutage irgendjemanden gibt, der ein dialoglastiges Spiel entwickelt, der sich da nicht, also ich meine, das sind ja Sprachmodelle, die sind ja darauf ausgelegt, natürliche Gespräche zu führen. Und du hast ja einen so abgesteckten Rahmen, dass du halt auch nicht das Risiko des Fantasierens eingehen musst.
Ja.
Deswegen, also ich glaube, dass das, und ich finde das auch tatsächlich echt gut, weil ich gerade, wenn du ein Spiel spielst und einen anregenden Dialog hast, der sich natürlich anfühlt und der, also so für mich ist so ein komplett immersives Spielerlebnis, ein geiler Soundtrack, das ist da richtig wichtig. Eine schöne Story, also ein gutes Storytelling mit Charakteren, über die man sich Gedanken gemacht hat und die nicht so klinisch rein sind, sag ich jetzt mal, sondern die auch Ecken und Kanten haben und halt menschlich sind, selbst wenn es nicht menschliche Charaktere sind. Und wenn du einen Dialogsystem hast, das sowohl Emotion als auch Dialogoptionen miteinander verbindet, die Antworten der Gesprächsmenschen oder Wesen passen und du dann auch noch einen fließenden Übergang zwischen Spiel und Cutscenes hast. Also das bedeutet, dass du immersiv gar nicht mehr merkst, das ist jetzt eine Cutscene, sondern nur meine Mausbewegung macht nichts mit dem Charakter. Und dann wieder zurück in das und jetzt spiele ich wieder, gehst. Also wenn du überhaupt keine Medienbrüche mehr hast.
Ja.
Das wäre ein Traum an Spiel.
Da sind sie ja ganz, ganz oft dabei, dieses Cutscene-Ding so ein bisschen aufzubrechen, dass du dich darin bewegen kannst und so.
Ja, mir fehlt manchmal noch der Rückweg. Also der Hinweg, der funktioniert meistens sehr gut, aber beim Rückweg hast du oft dann, dass du auf einmal an der Stelle stehst und dann passiert ja erstmal nichts.
Ja.
Weil du keinen Hinweis hast, dass du jetzt diejenige bist oder derjenige, der die Maus wieder bedienen muss. Das habe ich gerade, ich spiele gerade Source of Midnight. Das ist ein auch sehr storylastiges Spiel, was mir echt gefällt. Also das ist eher so ein relativ schnelles Spiel. Also ich denke mal, mehr als 20, 30 Stunden Spielzeit wird es nicht haben, wenn überhaupt. Und da hast du, dass du auf dem Weg in die Cutscene gar nicht merkst, dass du auf dem Weg in die Cutscene bist, aber aus dem Weg raus kriegst du es mit. Die Dialoge sind noch ein bisschen hakelig. Also dem fehlt noch so ein bisschen also die Antworten sind toll, aber die Auswahloptionen, die du hast, da frage ich mich manchmal, warum steht das denn jetzt so da und warum sagt der Charakter das ganz anders? Das Thema hatte ich auch bei Avowed, wo einige Dialogoptionen nicht dazu geführt haben, dass dass du als Spieler tatsächlich das sagst, was du sagen möchtest, sondern irgendwas völlig anderes kommt, weil da steht keine Emotion bei. Also da steht nur die Option und dann stößt du irgendjemanden vor dem Kopf, weil du eigentlich was voll Nettes sagen wolltest, aber hyperaggressiv bist und quasi so voll der Bad Cop. Und dann sitze ich da und denke mir so, warum? Spiel, warum machst du mir das kaputt? Jetzt muss ich neu laden, geh weg.
Das hatten auch viele bei Fallout 4 bemängelt, weil auch da nur dieses Dialograd war und du wenig Infos bekommen hast, was der Charakter eigentlich sagen wird.
Ja.
Also, okay. Es gibt auch Schwächen dieser Systeme.
Ja, na klar, das ist aber auch okay. Es ist ja immer noch, auch menschliche Kommunikation ist voller Schwächen. Ja. Wir tendieren dazu, das zu vergessen, weil wir solche Dialogsysteme und Spiele generell und Innovation ja immer mit einer perfekten Welt vergleichen. Wir vergleichen das ja nicht damit, dass wenn ich morgens schlechte Laune habe und du, weiß ich nicht, um 6.30 Uhr ein Hallo schreibst, weil du wissen möchtest, ob wir an dem Tag aufnehmen und ich mir so denke, wenn ich auf mein Handy gucke, Max, ich hatte noch nicht mal einen Kaffee, was willst du von mir? Anstatt das einfach so lange zu ignorieren, bis ich einen Kaffee hatte. da denkst du ja nicht, über solche Flaws denkst du ja nicht nach, wenn du das Spiel, also wenn diese Szene in einem Spiel stattfinden würde, dann würde jeder Spieler sagen, ja, was soll denn das? Das ist ja komplett an den Haaren herbeigeführt. Natürlich antwortet man damit irgendwie einem Smiley, einem Hallo oder sonst irgendwas. Aber so funktioniert echte Kommunikation halt auch nicht.
Nee.
Ja, und deswegen, also wir verzeihen Fehler in Na, wie nennt man das? In der nachgemachten Realität verzeihen wir keine Fehler.
Das, ja, weil wir da komprimiert die Zeit drauf verwenden. Stimmt schon. Genau. Weil man sie da ja perfekt machen kann.
Genau. Das ist jetzt auch schon sehr philosophisch. Ne? Ich glaube, mit dieser Philosophie und nicht Philosophie, mit diesem philosophischen Ansatz lassen wir die Hörwesen jetzt einfach mal in den Tag starten. Stay hydrated, Freunde. Immer das schön trinken. Denkt an eure Elektrolyte, also alkoholfreies Bier hilft.
Also nicht isotonische Getränke.
Ja, oder eine Johannisbeerschorle habe ich jetzt entdeckt. Ne? Also das ist schon geiler Stuff.
Okay,
nicht gedacht. Gut. Ja, das ist hier so ein Ding und ich habe mich da so jahrelang verwehrt. Und jetzt habe ich festgestellt, das war jahrelang ziemlich dumm von mir.
Zum Glück können wir alle lernen.
Ja, gut, dann würde ich sagen, Max, pass auf, dass dich kein Zombie beißt, aber vielleicht bei der Hitze jetzt auch nicht unbedingt zickzack rennen, sondern einfach
wegschubsen und langsam weggehen.
Ja, außer es sind die Rage-Zombies, die ja keine echten Zombies sind aus 28 Days Later. Wie fühlen wir uns eigentlich mit 28 Years Later?
Weißt du was? Lass uns das in Halloween-Zeit besprechen. Da passt nämlich gut rein.
Okay.
Dann habe ich ihn vielleicht auch gesehen.
Na gut. Dann machen wir das so. Ich habe es aufgeschrieben. Und wir hören uns und liebe Hörwesen, eine schöne Woche. Mach es gut, schwenk den Hut, ciao.
Tschüss.
Hey. Na gut. Tschüss.
Tschüss.